Die Bilder der schweren Explosionen im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut gingen um die ganze Welt. Mehr als 150 Tote, Tausende Verletzte und schätzungsweise 300.000 Menschen, die ihr Zuhause verloren haben. Auch in Deutschland wollen sich viele Leute solidarisch zeigen und zum Beispiel Geld spenden. Aber wie effektiv kommen die Hilfen an in einem Land mit extremer Korruption und Inflation? Über die komplizierte Situation im Libanon spreche ich mit Omid Nuripur. Er ist Bundestagsabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Grünen. Und mit Jinan Osman, die 2019 für ihren Master in Middle Eastern Studies nach Beirut gezogen ist und zu Spenden für die Menschen dort aufruft. Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Hallo.
Jinan, du lebst gerade selbst in Beirut. Nur durch Zufall warst du jetzt aber gerade, als die Explosionen passiert sind, in Frankfurt. Diese Woche fliegst du dann wieder zurück nach Beirut. Was bekommst du denn gerade von da mit? Wie geht's deinen Freunden?
Ja, das ist auf jeden Fall unglaublich. Und ich fasse es auch eine Woche später noch immer nicht. Zwei Tage vor der Explosion musste ich nur für so einen kleinen Notfall nach Frankfurt. Was ich mitbekommen habe, ist schrecklich, auch eine Woche später, allen meinen Freunden geht es nicht gut, auch wenn sie teilweise nur leicht verletzt wurden. Meine beste Freundin hat ihre Wohnung verloren, ihre beiden Eltern waren in der Wohnung, die ganz nah am Hafen liegt. Sie hat sie beide aus den Trümmern rausgezogen. Ihre Eltern sind in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Sie pendelt praktisch zwischen den Krankenhäusern und übernachtet aktuell in meinem WG-Zimmer. Eine andere Freundin war auch ganz in der Nähe, weil ihr Büro da in der Nähe ist, zur Zeit der Explosion, und hat praktisch, als es angefangen hat, die meisten Leute dachten, es wären Luftanschläge, mir noch letzte Nachrichten gesprochen auf WhatsApp. Eine dritte Freundin war in einem Büroraum, das komplett verglast war. Ist zum Glück alle nur leicht verletzt, aber stark traumatisiert. Letzte Nacht habe ich zum Beispiel irgendwie die halbe Nacht telefoniert mit einer Freundin, die eine Panikattacke hatte und nicht schlafen konnte. Ja, so sieht's gerade aus.
Oh Mann. Seit den Explosionen ist ja jetzt auch viel passiert. Also es gab Demonstrationen, gibt Demonstrationen, Auseinandersetzungen auf den Straßen, Rücktritt der Regierung. Aber der Libanon war ja auch schon vorher in einer Krise und die Menschen haben auch schon vorher protestiert. Schon lange steckt das Land in einer Wirtschaftskrise, viele Menschen leben in Armut und der politischen Elite wird Korruption vorgeworfen. Ist die Explosion jetzt, also es klingt alles unfassbar schlimm, aber ist es gewissermaßen irgendwie auch eine logische Folge aus dem, was schon vorher schlecht lief in dem Land, vielleicht Omid?
Es ist ja nicht komplett aufgeklärt, was passiert ist, aber wenn einfach schlecht gelagertes Sprengmaterial der Grund ist, dann ist es selbstverständlich eine kausal zusammenhängende Ursache da zwischen der Katastrophe, die wir jetzt erleben, und Missmanagement. Und Missmanagement hat ganz viel zu tun mit Korruption hat ganz viel damit zu tun, dass Staatlichkeit zersetzt wird. Und deshalb gehen die Leute auch auf die Straße, und zwar nicht erst seit neuestem, seit dieser Woche, sondern seit Monaten. Ich habe Jinan ja, wann war es?
Dezember. Am 7. Oktober.
Im Oktober war das. Da habt ihr ja angefangen, die neuen großen Demonstrationen. Wir haben uns ja selber auf so einer Demo in Beirut getroffen, wo du mir auch nochmal erklärt hast, wo der Schuh drückt. Aber diese Katastrophe ist ja die Spitze von vielen Katastrophen kleinerer Art, die aber ständig da waren. Die Müllkatastrophe, die Waldbrände, die Energiekrise im Land. Und das ist alles deswegen da, weil der Staat nicht funktioniert. Und zwar deswegen, weil die Korruption den Staat zersetzt.
Also Jinan, würdest du sagen, schon seit du da hingekommen bist als Studentin, war da so ein Klima der Protestin, dass du da auch mitten reingeraten bist?
Nicht direkt. Also ich bin im Januar 2019 hingezogen, und es gab eine große Protestwelle, die am 17. Oktober anfing und sich dann über Monate hinzog. Und also vor Ort haben wir von einer Revolution gesprochen. Aber auch schon vorher, also die libanesische Zivilgesellschaft ist dafür bekannt, dass sie sehr, sehr politisch aktiv ist und auch sehr, sehr informiert und weiß, und auch sehr engagiert ist, und schon vorher gab es ja viele politische Aktionen, aber die große Protestwelle hat angefangen am 17. Oktober, beziehungsweise angestoßen durch die Wut über die Waldbrände, die passiert sind, die auch viel mit Korruption zu tun haben. Ich kann darauf näher eingehen, wenn du das möchtest. Mhm. Und dann auch die plötzliche Ankündigung einer WhatsApp-Steuer. In einem Land, in dem Telekommunikation extrem teuer ist und sich niemand irgendwas leisten kann, wo sich niemand Telekommunikation leisten kann. Internet genauso wie zum Beispiel Mobilfunkverträge sind extrem teuer. Und dann die Ankündigung einer WhatsApp-Steuer war wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat.
Das klingt ja total absurd. Also das heißt, Leute, die WhatsApp nutzen, hätten Steuern zahlen sollen.
Genau.
Was? Und was hat es mit den Waldbränden auf sich? Kannst du das auch noch mal kurz sagen?
Genau. Also circa eine Woche vor Beginn der Proteste gab es eine große Welle an Waldbränden. Also du musst vorstellen, im Libanon gibt es sehr, sehr viel Natur und viel Wald. Und die Regierung, wir haben drei große Löschflugzeuge im Libanon, die spezifisch dafür da sind, um Brände schnell zu löschen. Die wurden aber lange nicht gewartet. Laut offiziellem Budget wurden die Regierungsbudget wurden sie gewartet, aber tatsächlich nicht. Deswegen waren sie nicht verwendbar. Deswegen mussten wir mal wieder, waren wir darauf angewiesen, auf Hilfe aus dem Ausland. Es kamen Löschflugzeuge aus Zypern, aus Jordanien, aus anderen Ländern, um diese Brände zu nutzen. Gleichzeitig haben Politiker das politisch ausgeschlachtet und vor allem sektiererisch ausgeschlachtet politisch kapitalisiert, diese Waldbrände. Und die Leute waren einfach nur wütend. Und deswegen eine Woche später begann dann die große Protestwelle.
Und dann hat das Ganze jetzt...
Aber ich das ganz kurz mal, wenn ich ganz kurz das mal erklären das, was Gina meint mit sektiererisch, falls ich das nicht falsch verstanden habe, ist quasi konfessionalisiert. Das Land ist auf eine miese Art und Weise quasi so zusammengebaut worden, dass es Kontingente gibt, diese Kontingente in der Politik für Schiiten, Sunniten und Christen. Mhm. Und das ist teilweise sehr, sehr, sehr übel, weil das natürlich die Spaltung im Land vergrößert und ist auch in der Aufteilung, wie es passiert, auch überhaupt nicht der Demografie entsprechend. Und killt aber quasi alle Bewegungen, die sagen, wir sind säkular, wir wollen eigentlich nicht aufgrund unserer Religion an Ressourcen teilhaben oder bestimmt werden oder beurteilt werden. Und das ist eine der Hauptgeißeln auch in dem Land, in dem tatsächlich, wenn irgendwie politische Auseinandersetzungen anstehen, erstmal erklärt wird, dass der Schiite das sagt, der Sunnite das und die Christin was anderes.
Ja, danke für die Erklärung. Wir haben natürlich leider hier nicht die Zeit, alles ganz genau zu erklären, aber deswegen an der Stelle vielleicht auch der Verweis auf eine andere Podcast-Folge von dem Podcast zurück zum Thema. Da wird genau dieses mit den verschiedenen Konfessionen nochmal ganz gut auseinandergenommen und das politische System ganz gut erklärt. Verlinken wir auch in den Shownotes. Ich wollte jetzt nochmal auf das Thema Korruption zu sprechen kommen, weil das ist natürlich auch ein Thema, wenn es jetzt um Hilfen aus dem Ausland geht, sei es jetzt Geld oder Materialspenden, können die überhaupt ankommen, da wo sie gebraucht werden, wenn das Land so korrupt ist?
Also, wenn ich jetzt mal anfangen darf, ja, Jinan hat ja gerade völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass wir im Libanon es mit einem Land zu tun haben, mit der blühendsten Zivilgesellschaft vielleicht der gesamten arabischen Welt, wo die meisten Leute sich die meisten Freiheiten genommen haben, bei allen Widrigkeiten, die es gibt, zu arbeiten. Es gibt eine riesengroße Zahl von NGOs in dem Land. Und nicht alle sind seriös, nicht alle sind sauber, aber es gibt sie. Und man muss nicht erstmal das Geld dem Premierminister aufs Konto überweisen, damit es dann gescheit weitergegeben wird. Man kann sehr viele direkte Wege suchen, der Nothilfe. Deshalb, ja, es geht. Die Soforthilfe wird gebraucht und die ist auch möglich, ohne dass die Korrupten davon profitieren, ohne dass die Hisbollah-Milizen davon sich Waffen kaufen können.
Mhm. Ganz genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und viele, viele Leute auch vor Ort sagen auch die ganze Zeit, also das, was gerade gefordert wird auf der Straße, und es gibt ja wieder Proteste, ist wirklich, Leute, gebt die ganzen Gelder, und es sind ja unglaublich hohe Summen und auch eine große Welle an Solidarität, die sich jetzt international herauskristallisiert hat, gebt das Geld direkt an NGOs. Und das ist auch meine Bitte. Ich glaube, Mars ist jetzt gerade heute vor Ort. gebt das Geld an NGOs, gebt das Geld an Organisationen und nicht über die Politik.
Und können die NGOs das denn jetzt auch gut nutzen, obwohl es ja so eine starke Inflation gibt? Also wenn die das Geld da abheben quasi in der lokalen Währung, ist es dann nicht total wenig wert?
Naja, es ist eine Hyperinflation. Und das bedeutet, wenn du Euro dorthin praktisch überweist, dann ist es ja plötzlich sehr, sehr viel mehr wert eigentlich. Also dahingehend hat man ja fast schon gewonnen. Also das heißt, klar, das Geld ist nichts mehr wert, aber der Euro bzw. der Dollar ist ja immer noch stark gegenüber der lokalen Währung. Das bedeutet, wenn du das umrechnest, hast du im Endeffekt mehr Geld als vorher.
Ah, das war mir gar nicht so klar, ehrlich gesagt.
Also ich kann das kurz erklären. Ja, also vorher gerne. Zum Beispiel, ein Dollar war regulär 1.500 libanesische Lira. Jetzt mit der Hyperinflation ist ein Dollar 10.000 Lira wert. Gleichzeitig natürlich, die Preise sind gestiegen, aber de facto hast du immer noch mehr Geld in der Hand, also zahlenmäßig.
Ja, und wie können wir...
Weil der Währungsverfall schneller vorangeht als die Inflation. Genau. Die Währung zerfällt so schnell, dass die Leute gar nicht in den Supermärkten nachkommen, um so schnell die Preise umzuetikettieren.
Ganz genau.
Mhm. Das heißt, effektiv kriegt man dann doch noch was für das Geld.
Also in dem Zusammenhang und in dem ganz spezifischen Kontext ist es tatsächlich eine gute Sache.
Aha, okay. Das ist,
obwohl das natürlich ganz schlimm ist, alles.
Ja, aber okay, das ist trotzdem klingt trotzdem besser, als ich jetzt vorher so erwartet hatte. Das heißt, wir können durchaus effektiv aus Deutschland Geld spenden, und zwar direkt an NGOs. Jinan, du hast ja selbst auch eine Spendenaktion gestartet. An wen genau geht da das Geld? Erzähl mal ein bisschen was zu der Aktion.
Ja, vielleicht nur ganz kurz, genau. Also ich war ja, wie am Anfang gesagt, war ich hier in Deutschland, als das alles passiert ist, und war wirklich, mir ging es nicht besonders gut und hatte natürlich sofort diesen Reflex, so ich muss was tun und ich kann halt nicht vor Ort irgendwie mit meinen Freunden Wohnungen aufräumen oder die Straßen kehren. Und deswegen dachte ich, okay, ich habe irgendwie ein starkes Netzwerk an Leuten, die extrem politisch sensibilisiert sind hier in Deutschland, die sich auch dafür interessieren, was in Libanon passiert. Das kann ich doch nutzen. Und viele haben mich gefragt nach Spendenleaks vorher, so wohin kann man denn spenden? Das ist alles so schlimm, im Libanon geht's dir gut. Aber ich wusste auch, dass viele Leute vielleicht nicht unbedingt irgendwie spenden würden, wenn sie nicht einen ganz direkten Bezug dazu haben. Deswegen dachte ich, okay, zusammen mit meiner Freundin Anna Fleischer, die auch vor Ort wohnt, haben wir dann einen kleinen Spendenfonds gestartet, um praktisch so einen kleinen Fonds zu haben, um das dann an kleinere NGOs weiterzugeben, die sonst gerne übersehen werden. Und dazu gehören zum Beispiel, da gibt es wir haben eine Liste auf unserer Website. Ich glaube, der Aufruf heißt Soforthilfe für Beirut. Dann haben wir zum Beispiel kleinere NGOs wie syrische NGOs, NGOs, die sich um die Domestic Workers, also um GastarbeiterInnen kümmern, NGOs, die sich auch um queere Menschen kümmern, die teilweise alles verloren haben. Du musst dir vorstellen, die am stärksten betroffenen Gegenden in Beirut, die heißen Marum Khail, Jemese, alles direkt am Hafen. Und dann gibt es zum Beispiel Marum Khail und Jemese sind sehr bekannt so als Bahn- und Szeneviertel, aber es gibt auch Viertel näher am Hafen, die vor allem von marginalisierten Menschen bewohnt wurden. Das bedeutet von Geflüchteten, von GastarbeiterInnen, von queeren Menschen, die teilweise jetzt wirklich alles verloren haben, die sehr übersehen werden, die teilweise auch keine sozialen Auffangnetze haben, auf die man sich sonst irgendwie zurückziehen kann. Genau, und an diese Menschen möchten wir natürlich, also diese Menschen möchten wir unterstützen mit diesem Fonds.
Und ist schon ein bisschen was zusammengekommen in den letzten Tagen?
Ja, großartig. Also ich kann es kaum fassen. Ich glaube, jetzt wir haben den letzten Donnerstagabend sind wir live gegangen und jetzt haben wir knapp 25.000 Euro zusammen. Was fast noch krasser ist als diese Zahl, ist die Zahl der Spenderinnen und Spender, sind über 700 Leute, die da gespendet haben. Es gibt so unglaublich viele Leute, die den Aufruf geteilt haben. Und an dieser Stelle vielen Dank an alle Leute, die sich da in irgendeiner Weise engagiert haben.
Das freut mich. Da hängen wir uns doch gerne dran und teilen natürlich hier auch in den Shownotes und dann auch noch auf unserem Instagram-Account eure Kampagne. Ja, Wir könnten jetzt, glaube ich, noch lange drüber sprechen. Die Krise im Libanon geht schon lang, ist sehr komplex. Wir können jetzt hier leider nicht die ganze Geschichte und das politische System aufdröseln, aber ich glaube, wir sind doch schon mal viel schlauer als vorher. Ich danke euch beiden sehr für diese Einblicke und auch die ganz praktischen Hinweise.
Danke dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, für mehr Hintergrundinfos packen wir euch dann noch ein paar Links in die Shownotes und bei Instagram und Twitter bleiben wir an dem Thema auch noch weiter dran. Zu finden sind wir da unter SolidariPod. Ich bin Eva Morlang, ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.